ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Ein Jubelschrei wie aus einer Kehle. Das deutsche Team feierte heute einen historischen Triumph. Ein Dreifachsieg in der nordischen Kombination. Drei Deutsche auf dem Treppchen, das gab es so lange nicht mehr. Zu dem Medaillentrippel später mehr in der Sendung. Guten Abend zu den Tagesthemen. Aber beginnen müssen wir heute mit einem Konflikt, der nur weil er nicht ständig eine Öffentlichkeit bekommt, noch lange nicht vorbei ist. Seit 7 Jahren nun schon herrscht Krieg in Syrien. Und weil die Welt gerade mit Sorge in den Norden des Landes schaut, wo die Türkei gegen die syrischen Kurden kämpft, lässt Syriens Präsident weiter südlich in Ost-Ghuta mehr denn je und ohne Unterlass Bomben abwerfen. Die UNO spricht von den schlimmsten Angriffen in der Geschichte dieses Krieges. Es gibt viele, viele Tote in nur wenigen Stunden. Die Region Ost-Ghuta vor den Toren der Hauptstadt Damaskus gehört zu den letzten Gebieten, die noch von Rebellen gehalten werden, dominiert von islamistischen Milizen, die ihrerseits auch zurückschießen, aber doch nichts ausrichten können gegen die übermächtige Luftwaffe Assads. Daniel Hechler.
Wieder fliegen Helikopter mit ihrer tödlichen Fracht über Ost-Ghuta. Die Angriffswelle von syrischer und russischer Luftwaffe auf die eingeschlossene Rebellenhochburg nimmt kein Ende. Jeden Tag ein neuer trauriger Rekord. Mehr als 200 Tote in nicht einmal 48 Stunden sollen es sein. 1000 Verletzte, wieder hat es viele Kinder getroffen. Das Leid der Menschen sei nicht mehr in Worte zu fassen, erklären die Vereinten Nationen. Die Zeichen aber stehen auf Eskalation hier wie im Norden Syriens. Ein Marsch regimetreuer Milizen in Afrin. Es ist nur eine Handvoll Fahrzeuge, ein paar Dutzend Kämpfer. Und doch ist ihre Ankunft von hoher Symbolik. Mit unserem Blut, unserer Seele verteidigen wir Syrien, rufen sie und meinen damit auch die autonome Kurdenenklave. Einst schüttelten sie Assads Truppen hier ab, nun kommen sie zurück. Die Bilder ähneln sich, Rauch auch über Afrin. Hier aber sind es türkische Kampfjets, die Bomben abwerfen, gestern wie heute. Die Antwort der Türkei auf ein ungeliebtes Bündnis, das der Kurdenmiliz mit Assad. Wenn wir nicht zusammenstehen, werden wir nicht siegen. Das Motto einer Kundgebung gestern im Stadtzentrum. Über Tage verhandelten die Kurden mit Assad über den heiklen Deal, womöglich ihre letzte Chance, um eine türkische Besatzung abzuwenden. Wir fordern die Regierung auf, den Worten Taten folgen zu lassen, nicht zu gestatten, dass die Souveränität Syriens verletzt wird. Deshalb bitten wir darum, hierher zu kommen, den syrischen Boden vor Luftschlägen zu schützen. Und damit auch den ihrer Kinder, wie viele Kurden nach 4 Wochen Dauerbombardement hoffen. Der Preis für das Bündnis mit dem syrischen Machthaber aber könnte hoch sein.
Alexander Stenzel in Kairo. Warum kämpft Präsident Assad jetzt auch noch an dieser Front? Steht Assad so gestärkt da, dass er sich nun auch noch mit den Türken anlegt?
Assad hat mit Russland, Iran und der Hisbollah mächtige Verbündete, mit denen er geschätzt 2/3 der syrischen Opposition zerschlagen hat. Es sind jetzt also durchaus militärische Kapazitäten frei. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass die syrische Regierung den großen Krieg mit der Türkei sucht. Sie hat ja auch nicht die Armee, sondern Milizen geschickt. Vor allem möchte der wichtige Verbündete Russland nicht, dass ein großer Krieg mit der Türkei ausbricht. Die russische Regierung setzt auf eine diplomatische Lösung. Sie hat ja heute noch mal darauf hingewiesen und appelliert, dass die Türkei doch bitte deeskalierend wirken solle in Syrien, dass sie vor allem die staatliche Integrität bewahren solle. Und wenn Russland auf eine diplomatische Lösung setzt, dann kann man davon ausgehen, dass die syrische Regierung ihr in diesem Punkt folgen wird.
Angesichts dieser Dauerbombardierungen in Ost-Ghuta, wie wir gesehen haben, waren die Vereinten Nationen ja jetzt schon vor einer humanitären Katastrophe und einem zweiten Aleppo. Bahnt sich dort tatsächlich eine so dramatische Situation an wie 2016 in Aleppo?
Ich glaube schon, wie damals in Aleppo wollen die Islamisten in Ost-Ghuta nicht aufgeben. Und ganz offensichtlich versucht die syrische Regierung mit noch mehr Bomben die Aufständischen zu zermürben, damit sie sich in die Rebellenenklave nach Idlib zurückzieht, eben wie damals in Aleppo. Und es ist zu befürchten, dass sozusagen das Modell Aleppo, das auch schon in anderen Städten funktioniert hat und in anderen Regionen, jetzt auch in Ost-Ghuta angewendet wird und dass noch mehr Bomben fallen werden.
Beunruhigende Informationen aus Kairo von Alexander Stenzel. Herzlichen Dank nach Kairo. Und wir kommen nach Deutschland. Mit viel Elan kam die Verteidigungsministerin in ihr bis dahin fremdes Amt. Mit großen Worten versprach sie, ihr Haus aufzuräumen und neu aufzustellen. Doch 4 Jahre später fehlt es nach wie vor an allem. An einsatzbereiten U-Booten, an Panzern oder Personal, selbst Zelte sind knapp. Während Ursula von der Leyen auf der Weltbühne unverdrossen verspricht, Deutschland werde sich militärisch mehr engagieren. Ausgerechnet nun, da sich bald entscheiden wird, ob von der Leyen das Kommando auch die nächsten 4 Jahre behält, zeichnet der Wehrbeauftragte der Bundeswehr ein düsteres Bild von der Ausstattung der Truppe und stellt der Ministerin ein miserables Zeugnis aus. Marion von Haaren.
Deutsche Soldaten in Afghanistan, in Mali, im Kosovo, bei der Luftraumüberwachung im Baltikum oder beim NATO-Bataillon in Litauen. 13 Auslandseinsätze. Dazu immer mehr Übungen und Manöver zur Verteidigung in Europa. Doch bei der Truppe selbst fehlt es inzwischen an fast allem.
Die Materiallage bleibt dramatisch schlecht. An manchen Stellen ist sie noch schlechter geworden. Zum Jahresende waren 6 von 6 deutschen U-Booten außer Betrieb. Zeitweise flog von mittlerweile 14 in Dienst gestellten Airbus A400M-Maschinen keine einzige.
Die Linke sieht sich bestätigt. Zu viele Auslandseinsätze, zu teure, hochkomplexe Waffensysteme. Sie reagiert mit Häme.
Es war schon beeindruckend, wenn Herr Bartels heute sagt, von 6 U-Booten sind 6 nicht einsatzfähig. Das ist ja sensationell. Da sollte man vielleicht die U-Boot-Flotte wirklich ganz und gar versenken.
Auch für die AfD ist Bartels kritischer Wehrbericht ein gefundenes Fressen.
Die Bundesrepublik Deutschland ist de facto ohne Landesverteidigung. Das muss man hier ganz klar festhalten.
Am Geld allein kann das nicht liegen, meint die FDP und zielt auf Bürokratie und Beamtenapparat bei der Bundeswehr.
Wir stellen aber fest, dass schon die bisherigen Haushaltsmittel für die Bundeswehr nicht komplett genutzt worden sind. Und dies ist für uns ein deutliches Signal. Nicht nur am Geld fehlt es, sondern auch an einem smarten Management.
Die Verantwortlichen gerieten heute in die Defensive. Bei NATO-Partnern werde die Bundeswehr doch hochgeschätzt, hieß es.
Natürlich. Haben wir einen Stand der Einsatzbereitschaft, der noch nicht insgesamt zufriedenstellend ist. Aber dafür haben wir ja einen Entwicklungsplan aufgelegt bis in das Jahr 2030 hinein, der diese Lücken schließen wird.
Die Verteidigungsministerin sah man heute gar nicht. Nächste Woche wird sie dem Parlament erklären müssen, warum die Truppe nach 4 Jahren ihrer Amtszeit immer noch so schlecht ausgerüstet ist.
Die angeschlagene Truppe und die Verantwortung der Ministerin. Ein Kommentar von Christian Thiels vom Südwestrundfunk.
250 Panzer, keine 100 davon einsatzbereit. Kein U-Boot funktioniert und bei Hubschraubern und Flugzeugen sieht es nicht viel besser aus. Die Bundeswehr ist ein Sanierungsfall und das seit Jahren. Nun wäre es leicht, der Verteidigungsministerin dafür die Schuld in die Schuhe zu schieben. Leicht, aber läppisch. Ursula von der Leyen hat das Amt erst seit 4 Jahren inne. In dieser Zeit kann man 2 Jahrzehnte ruinösen Sparkurs und politische Ignoranz gegenüber den Streitkräften nicht einfach so wieder in Ordnung bringen. Aber wahr ist auch, dass die Ministerin sehr zögerlich ins Amt startete und Entscheidungen über heikle Rüstungsprojekte lieber aufgeschoben hat. Kein Wunder, denn jede Entscheidung kann sich zum handfesten Beschaffungsskandal ausweiten mit den entsprechenden Gefahren für die eigene Karriere. Das Verteidigungsministerium ist so etwas wie der ungeliebte Wanderpokal unter den Ressorts, der Ministersessel, im Grunde ein Schleudersitz. Unter dem ständigen Wechsel an der Spitze leidet die Truppe. Und vielleicht wäre es für die Bundeswehr deshalb gar nicht so schlecht, wenn Ursula von der Leyen bleibt. Denn dann kann und muss sie beweisen, dass ihre vollmundig als Trendwenden angestoßenen Reformen bei Rüstung, Finanzen und Personal auch tatsächlich wirken. Der Truppe könnte eine weitere Amtszeit Verlässlichkeit und Kontinuität bescheren. Doch das allein wird nicht reichen. Die Bundeswehr muss endlich auch angemessen finanziert werden. Das hat nichts mit Aufrüstung zu tun, von der jetzt so mancher schwadroniert, sondern damit, dass die Streitkräfte wieder in der Lage sein müssen, ihre Aufgaben zu erfüllen. Wer verkündet, dass Europa und mithin auch Deutschland auch militärisch mehr Verantwortung in der Welt übernehmen sollen, der kann diesen Anspruch nicht mit Kleingeld und warmen Worten untermauern.
Christian Thiels kommentierte: In dieser Woche geht vielen Dieselfahrern der Sprit aus. Jedenfalls könnte es sein, dass das Bundesverwaltungsgericht am Donnerstag den Weg frei macht für Fahrverbote als letztes Mittel, damit die Luft in den Städten sauberer wird. Davor hat die Politik große Angst. Hatte sie doch seit Beginn des Dieselskandals stets betont, alles zu tun, um solche Fahrverbote zu verhindern. Ein Weg wäre der in die Werkstatt, zur Nachrüstung der Stinker. Das wird bisher von den Autobauern hartnäckig abgelehnt. Zu teuer und technisch viel zu kompliziert sei das. Doch offenbar ist eine solche Nachrüstung einfacher und günstiger, als die Industrie bisher behauptet. Stefan Mayer.
Man könnte fast meinen, der ADAC habe aus Notwehr gehandelt. Die Geschäftsstelle liegt direkt an Deutschlands schmutzigster Straße, dem Stuttgarter Neckartor. Mit einem Test wollte man gemeinsam mit dem Landesverkehrsministerium klären, ob die gesundheitsschädlichen Stickoxide von Dieselmotoren durch Hardware-Nachrüstung zu reduzieren sind.
Der Test des ADAC Württemberg hat die Fake News der Industrie endgültig widerlegt. Hardware-Nachrüstung funktioniert.
Und so lief der Test. Der ADAC kaufte diese vier gebrauchten Euro 5 Diesel und prüfte die Abgaswerte. Dann beauftragte man Spezialfirmen, die Hardware der betroffenen Fahrzeuge nachzurüsten. Nicht ganz einfach, denn es mussten ein spezieller Katalysator, ein AdBlue-Tank und weitere Geräte eingebaut werden. Und die Firmen hatten für die Entwicklung nur wenige Wochen Zeit. Immerhin konnten weitgehend Teile der Hersteller verwendet werden, die in neueren Dieselfahrzeugen verbaut sind. Nach dem Einbau der Geräte wurde erneut gemessen. Nicht nur auf dem Prüfstand, sondern unter realen Bedingungen auf der Straße. Mit dem Ergebnis, dass die vier Autos im Durchschnitt 50% weniger Stickoxide ausstoßen.
Wir haben halt festgestellt bei unserer Arbeit, es ist technisch realisierbar. Es ist auch für eine größere Fahrzeugbreite oder Fahrzeugmenge oder für Fahrzeugmodellen auch machbar. Und es ist auch in einem vernünftigen Zeitrahmen darstellbar.
Zum Preis von 1.400 bis 3.300 Euro. Zu teuer und zu aufwendig, heißt es etwa bei Daimler. VW schreibt in einer Stellungnahme: Die Entwicklung, Qualitätssicherung, Produktion und Genehmigung einer Hardwareumrüstung für eine Vielzahl unterschiedlicher Fahrzeuge würde mindestens 2 bis 3 Jahre in Anspruch nehmen. Der ADAC räumt ein, dass es bei dem Test erst einmal um die generelle Machbarkeit ging. Die habe man bewiesen. Außerdem würde die Nachrüstung billiger, wenn in Serie gefertigt würde. Experten halten 1.000 Euro für möglich. Der Landesverkehrsminister jedenfalls sieht die Autoindustrie nach den Ergebnissen in der Pflicht.
Sie hat flächendeckend eigentlich Kunden betrogen und die Umwelt auch und die Gesundheit gefährdet. Und sie ist eigentlich jetzt am Zuge, Verbesserungen zu liefern.
Und dafür auch die Kosten zu tragen, fordern ADAC und grüner Minister. Damit würden die Autofahrer entlastet und die Menschen in Ballungsräumen wie Stuttgart könnten wieder durchatmen.
Müssen Ärzte es hinnehmen, dass Patienten in Bewertungsportalen ihre Meinung über sie veröffentlichen? Zu dieser Frage hat der Bundesgerichtshof heute ein wegweisendes Urteil gefällt. Thorsten Schröder mit dem Nachrichtenüberblick.
Die Karlsruher Richter entschieden, dass das Ärztebewertungsportal Yameda die Daten einer Hautärztin komplett aus seinem Verzeichnis löschen muss. Die Medizinerin war gegen ihren Willen auf Yameda geführt worden und musste dort Werbeeinblendungen der Ärztekonkurrenz dulden. Damit habe das Portal die gebotene Neutralität verlassen, so die Richter. Der BGH beanstandete jedoch nicht grundsätzlich, dass Ärzte auf Vergleichsportalen bewertet werden. Das müssten sie hinnehmen. Die europäischen Finanzminister zeigen sich wegen der Senkung der Unternehmenssteuern in den USA alarmiert. Bei einem Treffen in Brüssel äußerten Teilnehmer die Sorge, dass heimische Unternehmen ihre Produktion vermehrt nach Übersee verlagern könnten. Die Kommission soll nun die genauen Auswirkungen prüfen. Die EU erwägt außerdem Strafzölle, sollten die USA Einfuhrbeschränkungen ausweiten. Mieter müssen in den kommenden Jahren im Durchschnitt offenbar nicht mehr mit so starken Mietpreissteigerungen rechnen wie zuletzt. Das geht aus einem Gutachten hervor, das der Branchenverband Zentraler Immobilienausschuss heute der Bundesregierung überreicht hat. Mehr zu den Prognosen der sogenannten Immobilienweisen von Anja Kohl.
Die Party auf den Immobilienmärkten sei noch nicht vorbei, doch es kehre Ruhe ein, so die Immobilienweisen. Der 8 Jahre dauernde Preisanstieg dürfte sich nun verlangsamen. 2017 aber war es noch nicht so weit. Denn bei Mietverträgen, die neu abgeschlossen wurden, stiegen die Preise um 4,3%, etwas stärker als im Vorjahr. Der Kauf einer Eigentumswohnung verteuerte sich um im Schnitt 7,9%. Der Preisanstieg war damit geringer als zuvor. Denn es gibt mehr Wohnungen, außerdem ebbt der Zuzug in die Städte ab. Und Wohnraum, der schon teuer ist, wird unbezahlbar. Dann fehlen Käufer. In Berlin allerdings legten die Immobilienpreise 2017 erneut zu, um rund 16%. Auch in München und Stuttgart zogen sie weiter an, doch weniger stark als zuvor. Bis 2022 jedoch könnte sich der Wind drehen. Die Kaufpreise für Eigentumswohnungen in den Metropolen aus genannten Gründen um bis zu 30% fallen, so die Immobilienweisen. Für die Großstädte sagen sie demnach eine Umkehr des Preistrends voraus. Eklatant bleibe der Mangel an Büroraum. Der Hauptgrund: zu viel Regulierung.
Die Börsendaten. Der deutsche Aktienindex hat bei 12.488 Punkten geschlossen, 0,8% höher als gestern. Der US-Index Dow Jones ging 1% schwächer mit 24.964 Punkten aus dem Handel. Nach der tödlichen Messerattacke auf die 15-jährige Mia im rheinland-pfälzischen Kandel liegt ein Gutachten zum Alter des mutmaßlichen Täters vor. Danach ist der afghanische Flüchtling unter 21 Jahre alt. Er sei wahrscheinlich etwa 20. Damit gelte er im strafrechtlichen Sinn nicht als Erwachsener, so die Staatsanwaltschaft. Der Beschuldigte hatte sich als 15-Jähriger ausgegeben. An dieser Aussage gab es erhebliche Zweifel. Und soweit die Meldungen. Jetzt geht's weiter mit Karin Mioska.
Wann immer Ausländer, erst recht Flüchtlinge wie im Fall Kandel, Straftaten begehen oder auch nur beschuldigt werden, Straftaten begangen zu haben, ist das Internet in Sekundenschnelle voll von Verurteilungen, Schimpftiraden und Hasskommentaren. Wie ein schwarzes Loch scheint das anonyme Netz alles aufzusaugen, was viele sonst nicht zu sagen wagen. Was an sich manchmal schon beängstigend ist. Aber dann wird ein Hasskommentar auch noch 100-fach mit Daumen-hoch-Likes versehen. Es hat den Anschein, als würden viele, viele Menschen applaudieren. Doch hinter dieser scheinbaren Masse stehen häufig nur einige wenige, die nur wollen, dass ihre Hate-Postings weit verbreitet werden. Svea Eckert.
Der Mann mit dem Knopf im Ohr ist von der Polizei. Er beschützt sie, Anne Spiegel. Seitdem in Kandel eine 15-Jährige von einem afghanischen Flüchtling erstochen wurde, wird die Integrationsministerin aus Rheinland-Pfalz bedroht. Es beginnt in den Kommentaren auf Facebook.
Gestört.
Versifft.
Wer wählt diesen Dreck?
Irre.
Schickt sie weg. Weit weg.
Wer wählt diesen Dreck?
Die Hetze geht weiter in Drohmails. Du und deine stinkende Sippe. Sie solle zum Krüppel geschossen werden, heißt es darin. Eine Kampagne des Hasses richtet sich gegen die dreifache Mutter. Auch ihre Familie wird bedroht.
Die schlimmsten Sachen sind sicherlich sehr detaillierte, auch Gewaltandrohungen, Vergewaltigungs- und Mordandrohungen und all das, was auch mein persönliches, privates Umfeld betrifft.
Woher kommt der Hass, die Hetze? Er hat das auf Facebook analysiert, Philipp Kreisel. Er gehört zu Ich bin hier, eine Gruppe, die sich gegen Hass im Netz einsetzt. Der IT-Experte wertete Kommentare auf den Facebook-Seiten deutscher Medien aus. Welcher Nutzer hat welchen Beitrag positiv bewertet? Also den Daumen hochgeklickt. Das Ergebnis? Nur 5% der aktiven Facebook-Nutzer sind für die Likes bei mehr als der Hälfte aller Hasskommentare verantwortlich. Eine laute Minderheit.
Der Hass geht eben nicht von einer breiten Bevölkerungsmehrheit aus, sondern der Hass geht überwiegend von sehr wenigen, sehr, sehr aktiven Facebook-Profilen aus, die halt versuchen, den Hass möglichst relevant erscheinen zu lassen, indem sie da koordiniert den Hass auch liken, damit er von Facebook höher angezeigt wird.
Sie war auch an der Analyse beteiligt. Hinter den Hass-Accounts verbergen sich oft Anhänger der AfD und der identitären Bewegung. So das Ergebnis.
Also sehr oft versuchen sie gezielt, die Facebook-Algorithmen zu manipulieren, indem sie sich auf Uhrzeiten und Hashtags einigen und die dann gesammelt hinaus pushen und so natürlich den Online-Diskurs sehr stark beeinflussen können.
In geheimen Online-Foren koordinieren sie sich, nutzen gefälschte Accounts, hetzen gegen Andersdenkende. Heimlich mitgeschnittene Gespräche der Hetzer kursieren im Netz und zeigen ihre Strategie auf.
Heute finden einige Schlachten nun mal im Internet statt. Wir können direkte Meinungsbeeinflussung damit hinbekommen.
Manchmal trifft es Medien, wie vor einigen Wochen den Kinderkanal. Oder Institutionen, wie die Berliner Polizei. Immer wird gehetzt. Es kommt zu sogenannten Shitstorms. Sie treffen auch Prominente. Allzu oft wird die Hetze dann von Zeitungen und Fernsehen breit aufgegriffen.
Das ist natürlich auch die Gefahr, wenn die Medien diesen Hass in den Mainstream bringen und normalisieren und dem Aufmerksamkeit schenken, können diese rechtsextremen Bewegungen noch viel mehr Zulauf erhalten.
Integrationsministerin Anne Spiegel will sich davon nicht einschüchtern lassen. Auch wenn sie derzeit ohne Polizeischutz nicht mehr auf die Straße gehen kann.
Wie ein Möbelstück, das nicht mehr gebraucht wird. So steht sie da, die altehrwürdige SPD. Immer weniger Wähler schenken der Partei ihr Vertrauen und nach der Packung bei der letzten Bundestagswahl ist die einst große, stolze Partei mittlerweile in Umfragen abgerutscht auf das Niveau der Kleinen und droht überholt zu werden von Emporkömmlingen aus der rechten Ecke. Das Auftauchen der AfD hat die Parteienlandschaft in Deutschland ordentlich verrückt. Eine große Koalition, über die seit heute die SPD-Mitglieder abstimmen dürfen, hätte derzeit gar nicht mehr die Mehrheit der Wähler hinter sich. Die alten Volksparteien, bald reif fürs Museum, Axel John und Ute Spangenberger berichten.
Die ruhmreichen Kicker vom FCK. Lange ist es her. In Kaiserslautern erinnert ein Denkmal an Triumphe und Trophäen der Roten Teufel. Inzwischen droht der Abstieg in die dritte Liga. Nur ein paar Straßen weiter kämpfen Rote ebenfalls gegen den Abstieg, aber politisch. Gestern Abend Treffen der pfälzischen SPD-Basis. Hinein platzt die Nachricht, dass die AfD in einer Umfrage erstmals knapp vor der SPD liegt. Der Trend ein weiterer Tiefschlag. Jetzt erst recht Ja zur GroKo oder doch Opposition? Stimmen aus einer zerrissenen Partei.
Es ist erschütternd, was in diesem Land passiert. Und aus dem Grund habe ich mich dafür. Ich war also in der No-GroKo und habe mich jetzt umentschieden.
Wenn ich im Bundestag der AfD als größte Oppositionspartei das Feld überlasse, ja, irgendwo hört es dann aber auch auf. Also ganz klar, nein.
Selbstbewusste Aufbruchstimmung dagegen bei der AfD. Als Volkspartei feiert man sich schon bei Twitter. Bislang konnte kein Tabubruch Zustimmung und Zulauf zur AfD stoppen. In Pirmasens beim Kreisverband Südwest spricht man angesichts des Umfragetrends von einer Zeitenwende. Die AfD als Stimme derer, denen angeblich niemand mehr zuhört.
Wir sind noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen und es wird bestimmt noch weitergehen.
Die Unzufriedenheit von den Leuten ist doch ganz klar. Wenn sie heute bei uns in die Fußgängerzone laufen, sehen sie fast keinen Deutschen mehr. Die sind auf der Arbeit.
Dass mehr Gerechtigkeit herrscht und dass mehr für uns als Bürger getan wird. Und nicht für den Rest der Welt oder Europa oder alles zählt mehr außer der eigene Bürger. Das ist das, was ich im Moment empfinde.
Zurück zu den Sozialdemokraten nach Kaiserslautern. Nach der Debatte über eine große Koalition ist zumindest der erste Umfrageschock verdaut. Die Genossen mit trotzigem Mut.
Mit dem, was jetzt im Moment ist, 16% oder 15,5 AfD von der Traum, was ich jetzt sagen, das ist Momentaufnahme. Lass jetzt immer sacken lassen, die sollen mal gute Politik machen.
Vorwärts irgendwie, aber wohin eigentlich? Der SPD fehlt eine klare Strategie, auch im Umgang mit der AfD. Die Sozialdemokraten auf dem Weg ins Ungewisse, genauso wie die Kicker vom 1. FC Kaiserslautern.
Jascha Munk, lehrt politische Theorie in Harvard und sorgt sich um den Fortbestand der Demokratie. Guten Abend, Herr Munk.
Schönen guten Abend.
Wünschen Sie sich persönlich für Deutschland, dass die SPD-Mitglieder für eine große Koalition stimmen?
Ich weiß die Antwort darauf ehrlich gesagt nicht, denn ich denke, wir haben die Diskussion in den letzten Monaten viel zu verengt geführt. Seit September letzten Jahres hat sich die politische Grundsituation in Deutschland viel stärker verändert, als die Medien, als die Politiker das wahrhaben wollen. Denn mittlerweile haben sich zwei der Grundansagen der Populisten eigentlich verwirklicht. Erstens, dass es eigentlich sowieso keinen großen Unterschied zwischen den etablierten Parteien gäbe. Denn wenn man andauernd miteinander koalieren muss, dann gibt es irgendwann ja auch keine großen Unterschiede mehr. Und zweitens, dass die einzige Art ist, die Regierung wirklich abzuwählen, indem man zu den Extremisten überläuft. Denn momentan sieht man ja, ob man Grüne wählt oder CDU, CSU oder FDP. Man kann nicht wirklich vorhersagen, welche Regierung man letztlich unterstützt. Und das bedeutet für mich, dass wir, ob wir eine große Koalition haben, ob wir eine Minderheitsregierung haben, ob wir doch irgendwie zu der Jamaika-Koalition kommen, dieselben Probleme haben werden im Land.
Wo sind denn die Ursachen zu sehen für diese Entwicklung? Warum ist denn das Grundvertrauen in die etablierte Politik so zurückgegangen?
Die Populisten steigen ja seit vielen Jahren in vielen Ländern auf. Das bedeutet, man muss jetzt ein bisschen auch vergleichen schauen. Und da sind drei Gründe sehr wichtig. Zum ersten Mal die wirtschaftliche Stagnation, dass selbst wenn es im Land relativ gut geht, viele Menschen das Gefühl haben, so wirklich besser als meine Eltern geht es mir nicht, meinen Kindern wird es vielleicht noch mal schlechter gehen. Zum Zweiten, dass wir hier ein historisch einzigartiges Experiment wagen, und zwar eine monoethnische, monokulturelle Demokratie in eine multiethnische zu verwandeln. Das kann klappen, das wird, glaube ich, auch klappen, aber dabei kommt es natürlich auch zu vielen Verwerfungen. Und drittens, dass dieser Ärger, diese Wut auf die Politik gebündelt wird durch das Internet, durch das es eben gerade einfacher wird, Hasskommentare abzulassen, Propaganda zu machen und sich auch für extreme Politiker politisch zu organisieren.
Haben wir gerade in dem vorhergehenden Film auch gesehen. Was müssen denn die Parteien, vor allem die noch Volksparteien, tun, um Vertrauen zurückzugewinnen, um den, wie Sie sagen, Zerfall der Demokratie zu stoppen?
Ich lebe momentan in den USA und da hat man ganz klar gesehen im letzten Wahlkampf, dass wenn eine extremistische Politik des Wandels antritt gegen eine moderate Politik des Status quo, die extremistische Politik des Wandels gewinnen kann. Das liegt, glaube ich, nicht daran, dass die meisten Menschen Extremisten wären, sondern daran, dass sie sich nach einem Wandel sehnen. Und jetzt müssen auch etablierte Parteien es endlich schaffen, nicht immer so weiterzumachen, sondern die nächste Regierung, ob es jetzt eine große Koalition ist oder eine Minderheitsregierung, dafür zu nutzen, um den Bürgern klarzumachen, dass die Politiker für sie liefern können und sich eine ganz andere Politik vorstellen können, auf eine ganz andere Weise gestalten können, als sie dies bisher tun.
Das Wort Wandel und Erneuerung hören wir hier in Deutschland ja jeden Tag ungefähr 1000 Mal. Alle suchen händeringend nach etwas Neuem, nach einer Vision. Wie kann denn die eigentlich konkret aussehen? Denn sowas Abstraktes wie mehr Europa, Klimawandel oder auch Gerechtigkeit, wie im Wahlkampf der SPD, scheint ja nicht zu verfangen.
Ich glaube, es gibt da sehr viele Slogans, aber es gibt nicht sehr viele mutige Politikansätze. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, dass die Menschen das Gefühl haben wollen, sie haben ihr eigenes Schicksal in der Hand, ihr Land kann auch für sich selber einstehen in Zeitaltern der Globalisierung, des Freihandels, ohne deshalb gegen den Freihandel oder die Globalisierung zu sein, da gibt es viele Lösungsansätze. Zum Beispiel auf eine ganz andere Weise viel energischer dafür zu sorgen, dass reiche Menschen auch in Deutschland Steuer zahlen, egal ob sie 200 Tage im Jahr in den Bahamas auf dem Strand liegen. Dafür zu sorgen, dass Apple in Deutschland Steuern zahlt, egal ob der Wohnsitz nominell in Dublin, in Luxemburg oder eben in Frankfurt liegt. Da kann man sehr viel umgestalten, wenn man nicht radikal nach links oder rechts schwenkt, sondern mit patenten Lösungen das Land nochmal umkrempelt.
Danke für Ihre Ideen, Thesen und Vorschläge. Danke dem Politikwissenschaftler Jascha Munk.
Vielen Dank.
Das Wort GroKo war 2013 das Wort des Jahres. Dieses Jahr könnte eine ähnliche Abkürzung gekürt werden, nämlich NoCo. Das steht nicht für die Politik, sondern das steht für nordische Kombination. Und da räumten heute die Deutschen ja 3 Milliarden ab, Julia Büchler.
Erst Skispringen, dann Langlaufen und dann am Ende jubeln. Der Plan der nordischen Kombinierer ist voll aufgegangen. Gleich 3 von ihnen haben heute eine Punktlandung hingelegt. Ein super Timing, denn noch im Januar, da hatten die Deutschen echte Probleme beim Springen. Aber Bundestrainer Hermann Weinbuch, der hielt an seinem Plan fest, setzte den Fokus weiter auf das Langlauftraining. Eine glänzende Entscheidung, und zwar gleich dreifach. Johannes Ritzek, Fabian Riesle und Erik Frenzel sprinten aufs Podium drei Kombinierer, drei Dominierer und seit heute auch im Feiern.
Der Empfang im Deutschen Haus hat es heute besonders in sich. Medaillengewinner, die kennt man hier schon, ein deutsches Medaillentrio aber, das haben diese vier Wände noch nicht erlebt. Gold, Silber und Bronze, Ritzek, Riesle und Frenzel bescheren den deutschen Kombinierern einen historischen Tag.
Johannes Ritzek zieht's von vorn, dann Riesle und dann Frenzel. Ich glaube, da kommt keiner der anderen mehr ran. Es wird einen Dreifachsieg für Deutschland geben. Johannes Ritzek ist Olympiasieger. Silber für Fabian Riesle und Bronze für Erik Frenzel. Hut ab, Männer!
Hört sich noch ziemlich unreal an. Es war so ein, ja, surreales Rennen. Ich glaube, alle drei, wir waren so geflasht. Es war ja schon nach dem Springen, jeder hat sein Zeug gemacht und wir wussten jetzt, dass heute kann was ganz Großes passieren.
Der Grundstein für den Erfolg wird bereits im Springen gelegt. Weiten über 130 Meter bedeuten gute Ausgangspositionen für die anschließenden 10 Kilometer. Frenzel, Riesle und Ritzek. Etwa eine halbe Minute Rückstand haben sie auf die Spitze. Das Trio schafft den Anschluss. Es ist ein taktisches Rennen ohne Attacken. Bis zum letzten Anstieg.
Das ist jetzt der Berg, bei dem Erik Frenzel das letzte Mal davongesprungen ist. Er versucht es wieder von vorn. Fabian Riesle und Johannes Ritzek können folgen. Auch Jan-Magnus Riewer ist noch dabei. Der Norweger mit der Nummer 2, der dann die Innenbahn hat. Frenzel nach vorn. Das ist der letzte Berg. Dann gibt es nur noch die Abfahrt und rein ins Stadion.
Es war nicht einfach, das Loch nach vorne zu schließen, aber wir haben es mit einer guten Teamarbeit und auf jeden Fall auch mit dem Momentum, dass wir sagen, wir haben hinten raus noch genügend Körner, die Verfolger irgendwo abzuhängen, gut hingetimt und somit war es für uns heute ein großer Wettkampf.
Gut getimt. Der Rest ist Geschichte. Ritzek, Riesle, Frenzel. Drei deutsche Kombinierer ganz vorn, das gab es zuletzt 1976.
Das macht mich einfach stolz, dass wir da einfach so zusammengehalten haben und es jetzt wirklich geschafft haben, hier Erster, Zweiter und Dritter zu werden. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.
Stolz sind sie. Und mit ihnen das ganze deutsche Haus.
Ein toller Tag für die nordischen Kombinierer, ein trister für die Biathleten, besonders für Arndt Peiffer. Er erlebt in der Mixstaffel ein richtiges Drama. Erst kurz vor dem Rennen erfährt er, dass er doch dabei ist, Ersatz für Simon Schempp, der wegen Halsschmerzen ausfällt. Peiffer ist Schlussläufer, hat alles in der Hand, aber dann versiebt er beim Schießen und wird am Schluss auch noch gefoult.
Sie haben Redebedarf, Arndt Peiffer und Dominik Windisch, nach einer umstrittenen Entscheidung. Auf den letzten 50 Metern, blau markiert, darf ein Sportler nicht mehr den Korridor wechseln. Windisch tut dies, zwingt Peiffer dadurch auf die andere Seite. Italien holt Bronze, Deutschland nicht.
Ich war der Meinung, alles richtig zu machen. Es ging dann alles ziemlich knapp eben zu, aber auch die Jury hat in dem Moment uns recht gesprochen, weil ich trotzdem eindeutig vor Arndt war und ihm somit nicht beim Laufen behindert habe.
Der Protest der deutschen Mannschaft wird zurückgewiesen. Alles sei regelkonform gewesen, denn Peiffer hätte nicht abbremsen müssen. Unverständnis im DSV-Lager.
Man könnte jetzt salopp sagen, das nächste Mal können wir auch Stöcke tretend und Sportler von der Strecke schmeißend rumlaufen und uns kann ja keiner was, weil ja keiner will das ja, Regeln sind ja da, um gebrochen zu werden. Also ich bin ein bisschen enttäuscht, dass die IBU so leicht ihre Regeln aufgibt.
Fast gerät bei der Diskussion in Vergessenheit, was für ein starkes Rennen die deutsche Mixed-Staffel vorher gemacht hatte. Vanessa Hinz, fehlerfrei am Schießstand, wechselt als Zweitplatzierte auf Laura Dahlmeier, die die Staffel nach vorne läuft. Erik Lesser baut die Führung aus, der Letzte ist dann Arndt Peiffer. Nur der 30-jährige Sprint-Olympiasieger erwischt einen schlechten Tag. 5 Nachlader und eine Strafrunde, damit ist der Vorsprung weg. Frankreich siegt, vor Norwegen, dahinter der Sprint um Bronze. 13. Sekunden fehlen einem selbstkritischen Schlussläufer auf Platz 3.
3 machen einen super Job und ich bringe es halt hinten raus nicht hin. Und das ärgert mich natürlich wahnsinnig und tut mir auch sehr leid. Gerade für den Erik und die Vanessa, die noch keine Medaillen haben, da wäre es heute definitiv drin gewesen. Und deswegen bin ich in erster Linie frustriert.
Doch auch für die Italiener ist die Freude etwas getrübt. Denn fair war die Aktion von Dominik Windisch ganz sicher nicht.
Sagen wir mal so, scheiß Situation. Also ich meine, wir sind ja alles untereinander Freunde und mit solchen Situationen ist das immer alles ein bisschen angespannter und wir sind das auch nicht gewöhnt.
Und so bleibt nach diesem Rennen und auch nach dem klärenden Gespräch ein fader Beigeschmack.
Für den deutschen Eishockeyspieler Jannik Seidenberg läuft es bei Olympia bis jetzt perfekt. Schon auf dem Hinflug nach Südkorea ergattert er sich einen Platz neben Ski-Superstar Lindsey Vonn. Und auf dem Eis, da wird der Stürmer heute selbst zum Helden. Gegen die Schweiz trifft Seidenberg in der Verlängerung zum 2:1 und schießt Deutschland damit in die Runde der letzten 8.
Das ist das Tor zum Viertelfinale und das der dazugehörende Jubel. Jannik Seidenberg einmal alles rauslassen.
War ein hartes Spiel im dritten Drittel, da ging es ein paar Mal noch hin und her. Der Daniel hat wieder super gehalten und unser Seide hier in der Verlängerung haut das Ding rein. Einfach nur geil.
Klar, wenn man dann in die Overtime eingeht, möchte man natürlich probieren, der Hero zu sein, aber ja, so einfach ist es nicht.
So einfach ist es manchmal doch. Seidenberg wird der deutsche Hero. 25 Sekunden in der Nachspielzeit vorbei, dann dieser einschlagende Moment. Erstmals seit 16 Jahren steht Deutschland im olympischen Viertelfinale. Irgendwie ein kleines Eishockeymärchen. Das Spiel beginnt mit einem Rums. Christian Ehrhoff rüpelhaft niedergestreckt. Er kann zum Glück weiterspielen. Alles halb so schlimm.
Ah, mir geht's gut und so ein Sieg macht das natürlich auch viel einfacher.
Die Führung für die Deutschen im ersten Drittel. Leo Förderl öffnet das Spiel, öffnet so langsam das Tor zum Viertelfinale. Traumstart für Deutschland. Im zweiten Drittel kommen die Schweizer dann zurück und gleichen aus. Verlängerung. Diese dauert dann nur 25 Sekunden, bis Jannik Seidenberg Deutschland ins Viertelfinale schießt. Jetzt geht's gegen Schweden.
Ich hoffe natürlich, dass die Reise für uns noch nicht zu Ende ist.
Ihr habt noch eine Rechnung offen mit Schweden. Ist morgen die Zeit, sowas zu begleichen?
Spielen wir morgen schon wieder, oder? Ja?
Ja, wir spielen morgen.
Der Siegtorschütze noch im Freudentaumel. Aber genau am Mittwoch geht's weiter. In der Vorrunde unterlag man den Schweden noch knapp mit 0:1. Es ist Zeit für die Revanche.
Nach 11 Wettkampftagen hat Deutschland 11-mal Gold, genauso viel wie Norwegen. Dazu kommt 7-mal Silber und 5-mal Bronze. Macht insgesamt 23 Medaillen. Wenn die deutschen Sportler so weitermachen, dann gibt es am Ende einen neuen Medaillenrekord. Zum Fußball. In der Champions League hat Bayern München das Achtelfinal-Hinspiel gewonnen. Der deutsche Rekordmeister bezwang Beşiktaş Istanbul mit 5:0.
Die Bayern auf 9 Positionen verändert zur letzten Bundesliga-Partie. Feld überlegen und ab der 16. Minute in Überzahl. Wieder wird nach seiner Notbremse zu Recht vom Platz gestellt. Aber es dauert bis zur 43. Minute, bis zu Coman's feiner Einzelleistung und Thomas Müllers reingewurschtel 1:0. Erleichterung nach diesem typischen Müller-Treffer, der den Weg ebnet für die zweite Halbzeit. Lewandowski als Freistoß, Zirkler. Lewandowski als Vorlagengeber. 52. Minute, Coman mit dem 2:0. Trainer Heinkes Höhenflug hält an. Die Bayern-Maschinerie läuft. Und zwar so richtig heiß. 66. Minute, Kimmich auf Doppeltorschütze Müller. Sein 3:0 zeigt den Klassenunterschied, der noch ausgebaut wird. Nach Hummels Schuss staubt Lewandowski zum 4:0 ab. Und nach Müllers Flanke gar zum 5:0. Das Viertelfinale ist gebucht für die Bayern.
Tja, und die nordischen Kombinierer hätten sicher nichts gegen viel Geld, aber sie haben natürlich statt 3 Milliarden 3 Medaillen gewonnen. Ich habe mich versprochen. Entschuldigung und komme jetzt hoffentlich unfallfrei zu Claudia Kleiner. Wie wird das Wetter?
Ja, das ist nicht so ganz unfallfrei. Da gibt es nämlich in der Nacht noch ein bisschen Schneefall. Und es wird kalt, eisig kalt sogar. Heute Helsinki, Höchsttemperatur -5 Grad. In Leipzig waren es 3 Grad. Das wird sich in den nächsten Tagen ändern, denn von Helsinki, also aus Nordosten, kommt diese eiskalte Luft zu uns. Deswegen, wenn man sich mal anguckt, wie die Temperaturen in den nächsten Tagen aussehen, Leipzig, da sind wir nächste Woche Dienstag dann auch bei rund -5 Grad und zwar tagsüber. Normal zu erwarten wären jetzt so Temperaturen von 6, 7 Grad, da sind wir ganz weit von entfernt. Es bleibt winterlich. In der Nacht auch noch mit ein bisschen Schneefall. Das sind so ein paar Flocken, vor allem im Süden am Alpenrand. Sonst lockert's auf. Die Temperaturen gehen bis morgen früh zurück auf Werte zwischen -1 und -7 Grad. In den Mittelgebirgen -9 Grad. Es wird ganz schön kalt. Morgen Vormittag strahlt dafür über der Mitte häufig die Sonne. Im Norden gibt es dichtere Wolken. Auch am Alpenrand hängen die Wolken noch kompakt mit so ein paar Schneeflocken. Im Laufe des Nachmittags wird sich an der Wolkenverteilung nicht so viel ändern. Im Westen und über der Mitte viel Sonne, im Norden und Süden dichtere Wolkenfelder. Und die Temperaturen schaffen es dann meist so auf Werte zwischen 1 und 6 Grad den Rhein entlang. Der Wind dazu kommt ganz schön kalt aus Nordosten und ist am kräftigsten dort, wo er sonst meist gar nicht spürbar ist, nämlich im Südwesten Richtung Baden-Württemberg. Die nächsten Tage vor allem im Süden dichtere Wolkenfelder mit ein paar Schneeflocken. Am Donnerstag auch im Norden kompakte Wolken, sonst ist die Sonne häufig dabei. Die Nacht zu Freitag sehr kalt mit bis zu minus 10 Grad, tagsüber dann 0 bis 4 Grad. Also der Winter bleibt hartnäckig.
Danke, Claudia Kleinert. Und mit diesen Aussichten verabschieden wir uns. Jetzt gibt es die Vorstadtweiber, genau. Zwei Folgen der Serie Vorstadtweiber und um 0.30 Uhr meldet sich heute Gabi Bauer mit dem Nachtmagazin. Wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin, guten Abend.